Ein herzliches Willkommen zu unserer Sendung Eisberg voraus. Mittlerweile, ich möchte ja fast sagen, in einem Jubiläum. Wir haben den 10. Teil. Wir haben schon 10-mal in dieser Sendung über verschiedene Dinge gesprochen, die gerade die Welt und die Gemeinde bewegt. Und heute haben wir eine etwas besondere Sendung. Wir wollen über das Thema Vollkommenheit sprechen. Also Vollkommenheit hören wir immer wieder. Auch in der Bibel lesen wir den Begriff. Was hat es damit zu tun? Was meint es? Jemand ist vollkommen. Dazu haben wir heute 2 Gäste im Studio, mit denen ich mich auch ganz herzlich bedanke. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt, lieber Olaf und Christopher. Danke, dass ihr da seid und mit uns über dieses Thema sprecht.
Ja, gerne.
Bestimmt habt ihr auch in den Gemeinden, hört ihr viel über dieses Thema Vollkommenheit und im Internet liest man ganz viel gerade darüber. Und ich dachte, es ist vielleicht mal Zeit, dass wir darüber mal sprechen und mal gucken, was meint es vor allem in biblischer Sicht eigentlich Vollkommenheit. Also es gibt ja viele Zitate, die wir uns angucken können, entweder von verschiedenen Pastoren oder selbst von Ellen White, die schreibt darüber. Aber vor allem aus biblischer Sicht wollte ich ganz gerne mit euch da reingucken. Was heißt es in biblischer Sicht, wenn die Bibel von Vollkommenheit spricht? Dazu vielleicht mal ein kurzes Zitat, das kennt ihr wahrscheinlich aus Matthäus 5, Vers 48. Da sagt Christus, darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Das klingt nach einem Riesenanspruch. Da musst du vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Und da fragt man sich natürlich, können wir sein wie Gott? Also ist das gemeint oder ist es nicht gemeint? Oder welches Konzept steckt dahinter, wenn die Bibel von Vollkommenheit spricht? Und da wollte ich einmal fragen, wie seht ihr das? Vollkommenheit.
Das ist ja schon interessant, wenn man den Text sich anschaut, was da steht, was feststeht, dass es Gott vollkommen ist. Das bedeutet, wir sollen erst etwas erreichen oder so sein, was Gott schon ist. Und deswegen müssen wir uns erstmal anschauen, was ist denn die Vollkommenheit Gottes? Und natürlich ist es für uns alle klar und logisch, Gott ist selbst vollkommen. Und alles, was Gott macht, ist vollkommen. Die Schöpfung. Gott wird geschaffen und er steht und es war gut. Und dann war er fertig und er steht, es war sehr gut. Ja? Also die Natur, der Mensch. Oder Gottes Gesetz, was Gott gegeben hat. Was alles, was Gott macht, was Gott sagt, ist vollkommen. Also, und ich würde sogar so sagen, es ist nicht verbesserungswürdig möglich. Satan hat am Anfang gesagt, naja gut, Gottes Gesetz ist ja auch gut und Gottes Regierung ist auch gut, aber ich habe was zu verbessern daran. Also er hat nicht gesagt, es ist alles schlecht, was Gott macht, sondern ich habe was zu verbessern. Also es ist nicht ganz vollkommen. Und ich hätte dieses Tüpfelchen was, um das vollkommen noch zu machen. Ja? Also mit anderen Worten, die Schöpfung war wirklich vollkommen. Ja? Und es war alles gut. Aber interessant, als Gott den Adam geschaffen hat, war Adam vollkommen oder nicht? Ja, natürlich war er vollkommen. Er war weder sündig, noch hat er einen Hang zum Bösen gehabt, noch es war. Und trotzdem war er nicht vollkommen.
Er war vollkommen und trotzdem
nicht. Er war nicht vollkommen. Warum nicht? Er hat die Tiere angeschaut, er hat ihnen Namen gegeben, Gott hat ihnen extra einen Auftrag gegeben, Namen zu geben. Und er sieht, die sind immer zu zweit und er war allein. Und er merkt, mir fehlt ein Gegenüber, mir fehlt der Zweite. Also er war nicht vollkommen, er war moralisch vollkommen. Aber Gott hat ihm extra, denke ich, Gott hat extra so gemacht, dass er nur erst im Adam und erstmal ein bisschen Zeit gelassen hat, damit der Adam das Bedürfnis empfindet, ich brauche jemanden gegenüber, dass er die Frau gemacht hat. Ja? Und als die Frau geschaffen wurde, dann steht in 1. Mose 1, dass Adam und Eva, Mann und Frau, zusammen nach Gottes Bild geschaffen worden ist. Ja? Also von daher können wir sehen, dass Vollkommenheit nicht nur die Frage ist von sündig oder nicht sündig, sondern auch hier, obwohl Adam vollkommen war, war er nicht vollkommen. Erst mit Eva zusammen waren sie eins. Und da waren sie vollkommen.
Aber das heißt nicht, dass ein alleinstehender Mann nicht vollkommen sein kann. Also schließt es das aus.
Das ist nicht unbedingt die Sache. Nee.
Genau. Also ich möchte erstmal sagen, was für ein wunderbares Thema. Ich weiß nicht, wie das vielleicht den Zuschauern gegangen ist. Beim Thema Vollkommenheit hat man oft heute das Gefühl, man schreckt so ein bisschen zusammen. Ja, oh nein, schon wieder dieses Thema. Oder da gibt es vielleicht Streit oder so. Gott ist vollkommen. Wie du gerade schon gesagt hast, und wenn Gott vollkommen ist, 5. Mose 32 sagt, er ist der Fels, vollkommen ist sein Tun. Und wenn wir mit Gott leben, wenn wir Jesus im Herzen haben, dann sind wir eigentlich ständig mit Vollkommenheit konfrontiert. Dann müsste ja eigentlich Vollkommenheit etwas total Schönes für uns sein, weil wir ja Gott kennen. Und ich habe den Eindruck, dass die Tatsache, dass das Thema Vollkommenheit so ein umstrittenes Thema ist und vielleicht uns auch so innere Spannungen verursacht, vielleicht damit zusammenhängt, dass wir automatisch immer gleich erst an uns denken. Wir lesen, ich war, seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist und sehen, seid vollkommen. Wir müssen vollkommen sein, wir müssen was erreichen. Wir und übersehen erstmal, dass es darum geht, dass Gott vollkommen ist, dass er alles für uns tut. Und ich denke, das Thema gewinnt ganz viel an Tiefe und verliert ganz viel an Spannung, wenn wir unseren Blick auf Jesus richten, auf Gott, den Vater, auf den Heiligen Geist, von denen die Bibel sagt, dass sie so vollkommen sind, so einen schönen Charakter haben, so wunderbar, so voller Liebe. Und ich habe den Eindruck, wenn wir uns mehr mit ihnen beschäftigen würden und mit ihrem Charakter, dann würde sich auch so manches, was wir so theoretisch mit der Vollkommenheit erreichen wollen, in unserem Leben ganz automatisch zeigen, weil durch Anschauen werden wir verändert.
Ja. Ich denke, das Problem, was du angesprochen hast, dass manchmal diese Spannungen auftreten, die hängen damit zusammen, dass manche Personen sehr viele verschiedene Konzepte von Vollkommenheit irgendwo damit verbinden. Ja? Ein Konzept ist, dass man sagt, okay, Vollkommenheit heißt, ich darf nicht mehr sündigen. Mhm. Und das ist natürlich ein Druck, wenn ich nicht mehr sündigen darf. Wenn ich aber doch sündigen, also das heißt, mein Alltag ist vielleicht, meine Erfahrung ist anders als der Anspruch, den ich an mich selber habe. Ich darf nicht mehr sündigen, muss alles perfekt machen. Ja. Dann gibt es eine Spannung in mir selbst auch. Ja. Und auch Heilsgewissheit, die verloren geht und alle andere Probleme. Eine zweite Sache, dass einige unter Vollkommenheit verstehen, wenn ich Jesus angenommen habe, dann bin ich vollkommen. Ja, weil ich gerechtfertigt bin, und wenn ich gerechtfertigt bin, bin ich erlöst und dann bin ich vollkommen. Ja, dritter Aspekt könnte sein, dass jemand sagt, Vollkommenheit heißt eigentlich wie Gott sein. Ja? Gott allein ist vollkommen, ja? Aber selbst Adam und Eva waren ja nicht wie Gott. Mhm. Ja, sie waren zum Bilde Gottes geschaffen, aber sie waren ja nicht gleich Gott. Ja? Von daher gibt es, und je nachdem, was für ein Konzept ich gerade im Kopf habe, habe ich auch verschiedene, über die Vollkommenheit, habe ich auch verschiedene Ansprüche an mich oder an verschiedene Auswirkungen auf mein Leben.
Ich denke, von daher ist es wichtig, dass wir uns vielleicht ein bisschen Gedanken machen, was sagt eigentlich die Bibel, wo kommt dieser Begriff vor, was sind so die Ideen dahinter. Eine der ersten Stellen, vielleicht die erste Stelle, wo Vollkommenheit vorkommt, ist im Zuge der Sintflutgeschichte. Da geht es erst um die Menschen, deren Herz böse war. Ja? Und zwar nicht nur ein bisschen, sondern ständig. Also das heißt ja hier in 1. Mose 6, Vers 5, als aber der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen sehr groß war auf der Erde und alles trachten der Gedanken seines Herzens alle Zeit nur böse. Also das ist also ziemlich dramatisch. Da sagt es uns hier, dass Gott die Erde vernichten möchte durch die Sintflut. Und dann kommt Vers 8. Noah aber fand Gnade in den Augen des Herrn. Dies ist die Geschichte Noahs. Noah, ein gerechter Mann, war untadelig. Und hier steht dieses Wort Tamim im Hebräischen. Das ist dasselbe Wort wie vollkommen, zum Beispiel in Hesekiel 28, das ist eigentlich das Wort, das Verb Tamam heißt vollkommen machen, vollenden. Er war untadelig, er war makellos, können wir noch sprechen über die Opfer später.
Die Opfer Tiere waren das auch.
Ja genau, interessant ist hier, dass das beginnt mit der Gnade, die er findet und die dazu führt, dass er ein gerechter Mann ist. Und jetzt kommt es, er wandelte mit Gott. Ich glaube, eines der wesentlichsten Dinge über die Vollkommenheit ist, was wir hier lernen können, dass es nicht darum geht, und das würde ich am Anfang sehr deutlich sagen, dass dort ist Gott, hier bin ich und jetzt ist die Frage, wie viel muss ich leisten, wie viel muss ich erreicht haben, damit Gott, der dort ist, mich beurteilt. Das allererste, was wir sehen bei der Vollkommenheit ist, dass hier ein Mensch einfach mit Gott geht, er wandelt mit Gott. Diesen Begriff kennen wir schon, diese Idee kennen wir schon von Henoch. Der hat mit Gott gewandelt, 300 Jahre lang, und dann war er plötzlich reif für den Himmel. Der konnte in den Himmel aufgenommen werden. Die Idee ist also, und glaube ich, das ist das Hauptproblem, das wir oft haben. Wir sehen, hier ist irgendwie Vollkommenheit als so eine Art Qualität, ja, die jetzt beurteilt werden muss. Gott ist außerhalb von mir, der beurteilt das. Und dann gibt es einige, ja, das muss ich gar nicht haben. Andere sagen, ich muss das haben. Aber der Denkfehler ist von Anfang an, dass ich irgendwie das getrennt von Gott betrachte. Es geht eigentlich darum, so im allerersten Aufkommen des Wortes, dass ich täglich mit Gott lebe. Und zwar aus seiner Gnade, sodass er mich gerecht macht und, wie wir dann sehen, auch anderen davon erzähle. Denn das hat nämlich Noah gemacht.
Und interessant ist auch, dass genau dieses mit Gott wandeln eigentlich beides beinhaltet, die Rechtfertigung und die Heiligung. Mhm. Denn in dem Moment, wo ich mein Leben Gott übergebe, habe ich eine Beziehung zu Gott und wandle mit ihm, lebe mit ihm. Er ist in meinem Leben der Erste. Alles andere ist untergeordnet. Ja? Und das ist auch gleichzeitig die Grundlage für die Heiligung. Ja. Ja? Das heißt, ein Mensch, der sein Leben Gott übergeben hat, der sich bekehrt hat, in dem Moment wandelt er mit Gott. Und er hat in seinem Charakter noch überhaupt keine Fortschritte gemacht, aber er wandelt mit Gott und er ist gerechtfertigt und er ist gerettet.
Ja. Können wir vielleicht die beiden Begriffe definieren, also Heiligung und Rechtfertigung? dass wir wissen, worüber wir sprechen. Wo ist der Unterschied zwischen Rechtfertigung und
Heilung? Man kann so sagen, beides hängt mit der Gerechtigkeit zusammen. Wir Menschen sind sündige Menschen, uns fehlt die Gerechtigkeit, die für Gott gilt. Und wenn ein Mensch Jesu angebot, dass er für uns gestorben ist, dass er am Kreuz unsere Schuld getragen hat, wenn er das annimmt für sich, wenn er sein Leben Gott übergibt und Jesus vertraut, an Jesus glaubt, das im Glauben annimmt, in dem Moment ist er gerechtfertigt. Das heißt, er wird in Gottes Augen gerecht angesehen. Also das heißt, dass er, das im Himmel ist ein Engel, der seinen Namen ins Lebensbuch schreibt und er ist Gottes Kind. Ja. Und Heiligung ist dann etwas, was, dass er in seinem Leben mit Jesus lebt, mit Gott wandelt und dann Schritt für Schritt in Jesu Bild umgewandelt wird.
Man könnte genau das auch ganz interessant illustrieren mit der Geschichte von Abraham. Bei Abraham finden wir zum ersten Mal so die Begriffe der Glaubensgerechtigkeit. In 1. Mose 15, ja, ihr kennt die Geschichte, da sagt Gott ihm, du wirst einen Sohn, du wirst viele Söhne, also wirst viele Kinder haben, Nachkommen haben. Und er geht dann hinaus, zählt die Sterne und es heißt dann, und er glaubte dem Herrn. Und das rechnet er ihm zur Gerechtigkeit an. Das ist Glaubensgerechtigkeit. Er hat einfach dem Wort Gottes vertraut, obwohl er es noch nicht fühlen und spüren konnte. Jetzt passiert was Folgendes, Interessantes. In 1. Mose 17 und dort Vers 1 heißt es, als nun Abraham 99 Jahre alt war, erschien ihm der Herr und sprach zu ihm, ich bin Gott, der Allmächtige, wandle vor mir und sei untadelig. Da haben wir diese Idee von Noah, ja. Jetzt können wir sagen, also hier geht es ein bisschen auch um Heiligung. Was ist passiert? Sagt Gott hier, also dein Glaube von 1. Mose 15, das war jetzt schon mal so die erste Hälfte, jetzt kommt noch die zwölfte Hälfte? Nein, überhaupt gar nicht. Der Glaube von 1. Mose 15 war vollkommen ausreichend. Er war erlöst, er war bei Gott. Was ist passiert zwischen 1. Mose 15 und 1. Mose 17? Kein Wunder, dazwischen liegt 1. Mose 16.
Aber in Israel.
Er hat letztendlich, obwohl er immer noch geglaubt hat, dass Gott existiert, in seinem Leben eine Zeit gab, in der er eben nicht so fest auf Gottes Wort vertraut hat. Und dieser Schritt der Heiligung ist letztendlich Gottes Versuch, ihn wieder dorthin zurückzubringen. Man könnte also eigentlich Heiligung verstehen als die fortgesetzte Rechtfertigung, dass ich an dem, was ich einmal mit Jesus erlebt habe, festhalte, denn obwohl ich einmal gerechtfertigt worden bin, hört der Satan ja nicht auf, mich zu attackieren. Ich höre nicht auf, Versuchung zu erleben. Die Rechtfertigung macht mich zu einem Kind Gottes. Die Heiligung bewirkt, dass ich ein Kind Gottes bleibe. Deswegen sagt die Bibel, wer ausharrt bis ans Ende, wird gerettet werden. Deswegen sagt die Dreifache Engelsbotschaft, dass hier ist das standhafte Ausharren. Es ist also nicht so, dass unser Glaube der Rechtfertigung irgendwie noch eine Evolution durchleben muss, damit wir irgendwann zur Heiligung kommen, sondern wie wir hier sehen können, der Abraham, der musste in seinen Gedanken beschnitten werden. Der musste diesen Gedanken aufgeben, dass Ismael sein Erbe ist. Und diese Gedankenbeschneidung, diese Herzensbeschneidung, das ist das, was die Bibel auch mit Heiligung verbindet, ist dann dargestellt durch die wirkliche Beschneidung. Das ist durchaus schmerzhaft. Das ist eine Sache zu sagen, Gott, ich glaube dir. Eine andere Sache dann festzustellen, dass bestimmte Ideen in meinem Leben auch aufgegeben werden müssen. Aber das ist kein neuer Glaube, ist auch keine zweite Stufe oder so. Das ist letztendlich nur die Anwendung der Rechtfertigung auf die verschiedenen Konzept, die verschiedenen Probleme des Alltags sozusagen.
Deswegen, ich habe früher auch immer geglaubt, wenn ich mein Leben Gott übergebe, dann habe ich es übergeben. Aber ich habe mittlerweile gemerkt, ich kann auch in der Hingabe an Gott, in der Lebensübergabe kann ich auch wachsen. Ja. Dann habe ich bei Ellen White gelesen, wo sie sagt, wir sollen uns Gott noch mehr hingeben. Da habe ich gedacht, ja, wie mache ich das denn? Ja? Ich habe mein Leben doch schon Gott gegeben, wie kann ich denn mein Leben noch mehr Gott geben? Aber das ist genau der Punkt, was du eben gesagt hast. In meinem Leben kommt man wieder Situationen, wo ich Entscheidungen treffen muss. Ja. Und dann auch in neuen Situationen, in Dingen, die ich früher nie für möglich gehalten habe, dann auf einmal zu sagen, lieber Gott, auch hier möchte ich den Schritt gehen, den du mir jetzt zeigst. Ja. Wenn ich eine neue Erkenntnis gehabt habe, zum Beispiel in der Ernährung, Gott hat gesagt, okay, ich soll jetzt meine Ernährung umstellen, dann sage ich, okay, jetzt möchte ich auch an dem Punkt dir folgen. Das heißt, ich übergebe mein Leben Gott wieder neu in dem Sinne, dass ich auch sage, auch in diesem Punkt, was ich vorher noch nicht gewusst habe, mache ich jetzt das, was du mir zeigst. Ja? Und das erleben wir auch immer wieder, wenn ich mit Menschen Bibelstunden gebe, dann reden wir ja über die biblischen Grundlehren, aber natürlich auch über Lebensfragen, Lebensstilfragen, über die Frage vom Zehnten oder von biblischen Ernährungsprinzipien oder von anderen Lebensstilfragen. Und dann geht es in jedem Punkt wieder darum, ob derjenige auch an diesem Punkt erlaubt, dass Gott in seinem Leben den ersten Platz hat. Ja. Ob die Bekehrung, die er mal gemacht hatte, die Hingabe wirklich auch in diesem Sinne zählt und echt ist und auch hier umgesetzt wird.
Und ich denke, hier wird ganz deutlich, das Hauptproblem, das wir letztendlich alle irgendwo zum Herzen haben, ist, wir wünschen uns einen Punkt, wo wir sagen können, jetzt habe ich es. Ja? Es gibt so in vielen christlichen Kreisen diese Idee von einmal gerettet, immer gerettet. Ja, jetzt, wenn ich das einmal erlebt habe, dann gibt es in charismatischen Kreisen diese Idee, wenn ich diese Erfahrung habe, ja, dann kann ich nicht mehr verloren gehen. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass vielleicht auch das Thema Heiligung davon infiziert ist, dass man sagt, okay, wenn ich jetzt irgendwie vollkommen sein könnte, dann habe ich so ein Plateau erreicht, dann kann ich nicht mehr fallen. Aber wir sehen in Hesekiel 28 über den Luzifer, da sagt Gott in Vers 15, du warst vollkommen in deinen Wegen, bis Sünde in dir gefallen worden ist. Ellenwald sagt, die Vollkommenheit der Engel im Himmel hat versagt. Die Vollkommenheit Adams auf Erden hat versagt. Vollkommenheit an sich ist keine Sicherheit. Das heißt, wenn ich sozusagen die Vollkommenheit erstrebe, weil ich eine Sicherheit suche, bin ich von vornherein auf dem falschen Dampfer. Denn die Sicherheit, die gibt es selbst im Himmel nur mit Jesus. Und die kann ich jetzt schon haben. Jetzt gleich sofort.
Und deswegen ist das Konzept, dass man sagt, wir haben heiliges Fleisch, wir können gar nicht mehr sündigen. Ja, das ist vollkommen unbiblisch. Ja. Das heißt, jederzeit, so war, selbst Adam vor dem Fall, war es für ihn jederzeit möglich zu sündigen. Ja? Obwohl er dort sündlos war. Ja. Ja? Deswegen also, sein Zustand hat ihn nicht davon abgehalten, sündigen zu können.
Was ja? vielleicht interessant, das festzuhalten. Also ist vollkommene Wesen sind in der Lage, eine Entscheidung zu treffen gegen Christus.
Ja. Und der Hintergrund ist, genau, der Hintergrund ist nämlich der, weil Gott ein Gott der Liebe ist. Und das größte Prinzip der Liebe ist immer Freiwilligkeit. Freier Wille. Denn Gott möchte, dass die Wesen, die er geschaffen hat, ihn auch lieben. Und Liebe ist immer eine Entscheidung. Ja. Dass ich mir entscheide, den anderen zu lieben. Und deswegen ist aber auch immer die Möglichkeit da, Nein zu sagen. Das heißt, auch in der gesamten Ewigkeit, wenn wir bei Gott sind, in der Ewigkeit, wenn die Sünde ausgerottet ist, werden wir immer die Möglichkeit haben, Nein zu sagen. Wir haben immer den freien Willen, auch in der Ewigkeit. Von daher ist jederzeit für jedes Wesen im Universum es möglich, zu sündigen. Selbst wenn der Satan nicht mehr da ist. Aber wir wollen es nicht mehr und wir werden es nicht mehr, sagt die Bibel, weil wir gegen die Sünde geimpft sind und weil wir Gott lieben und weil wir uns dafür entschieden haben, mit Gott zu leben.
Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du jetzt gesagt hast. Denn die Frage ist jetzt tatsächlich, was macht uns am Ende sicher im Himmel? Und es ist am Ende nur die Beziehung. Es ist nicht das Wissen, das ich habe, denn das Wissen von Luzifer übersteigt alles, was wir jemals auf Erden haben könnten. Aber, und das ist ja das Schöne, zum Beispiel, wenn man an Hohelied 8, Vers 6 denkt, wo es heißt, setze mich wie ein Siegel auf deinen Arm, auf dein Herz. Die Versiegelung, wir werden ja vielleicht auch noch ein andermal drüber sprechen, dann hat letztendlich das Ziel, dass ich mit Jesus so eng befreundet bin, so eng verwoben bin, dass ich, weil ich ihn so gerne mag, ihm nicht wehtun möchte. Einer der schönsten Verse zur Vollkommenheit, den man gar nicht so richtig als vollkommen in der deutschen Bibel sieht, ist 5. Mose 18, Vers 13. Ein ganz toller Vers. Meine liebe Frau hat mir den mal als Leitspruch auf meinen Laptop geschrieben. Du aber sollst dich ganz an den Herrn, deinen Gott, halten. Das steht eigentlich im Hebräischen, du sollst vollkommen mit deinem Gott sein. Ja? Also nicht vollkommen vor Gott einfach nur, sondern man kann ja irgendwie vielleicht die Idee haben, ich bin mit Gott so halb oder dreiviertel, aber du sollst vollkommen mit ihm sein, dieses mit Gott zusammen sein, mit ihm wandeln, mit ihm gehen. Das ist letztendlich eigentlich das, was biblisch gesehen die Heiligung ausmacht. Man kann ja keinen höheren Punkt haben, als bei Gott zu sein. Man kann sich gar nicht sozusagen geistlich höher entwickeln, als am Kreuz zu sein. Und wenn ich am Kreuz bin und am Kreuz bleibe, werde ich tatsächlich von Sieg zu Sieg gehen und ich werde viele Dinge in meinem Leben verändern, weil Gott sie in mir bewirkt. Aber das Entscheidende ist, dass ich bei Jesus bin und dass ich mit ihm lebe, dass er mein Freund ist.
Es ist doch so, wenn wir gerade darüber sprechen, also Hesekiel 28, dass, ich meine, der Teufel war genau am Thron Gottes. Er stand ja quasi direkt neben ihm.
Der Luzifer. Was soll ich sagen? Teufel war noch nicht, aber
ja. Also, der Luzifer, also vor seinem Fall. Er war ja, also noch näher bei Christus konnte man ja gar nicht sein als er. Wieso ist er trotzdem gefallen?
Weil er die Möglichkeit hatte. Jedes Wesen hat die Möglichkeit.
Ja. Also ich denke an der Stelle, das ist sehr interessant, die Bibel sagt uns, es gibt eine einzige Bedingung, um gerettet zu werden. In Johannes 3, Vers 16 steht, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das heißt, die einzige entscheidende Bedingung ist Glaube. Die Bibel sagt, dass wir Gott nicht wohlgefallen können ohne Glauben. Ja? Wer Gott kommt, muss glauben. Was bedeutet Glauben? Es bedeutet, dass ich Gott auch in den Dingen vertraue, die ich nicht sehen kann. Jetzt sagt Gott zwei interessante Dinge. Ich bin kein systematischer Theologe, aber wenn ich einer wäre, würde ich mit diesen beiden Dingen jedes Buch anfangen. Gott ist die Liebe, 1. Johannes 4, Vers 8 und 16. Und Gott ändert sich nicht, Malachi 3 zum Beispiel. Übrigens gibt es ein Buch, das genau mit diesen beiden Ideen anfängt. Gott ist die Liebe, Gott ändert sich nicht. Das kann Gott mir sagen, aber ich werde es niemals beweisen können. Denn niemand von uns war schon da, also vor der Schöpfung. Niemand von uns weiß, was die Zukunft bringt. Auch Lucifer wusste nicht, was die Zukunft bringt. Man kann nur glauben, dass Gott immer das Beste für mich will. In dem Moment, wo ich anfange zu denken, naja, okay, Gott ist gut, wie du gesagt hast, ja, Lucifer war ja nicht völlig gegen Gott, aber vielleicht kann man da irgendwie was verbessern, vielleicht kann man das irgendwie anders machen, ja. In dem Moment, wenn ich diesen Gedanken habe, Gott könnte auch eine bessere Alternative haben, aber die wählt er aus irgendeinem Grund nicht, dann gibt es eigentlich nur eine logische Variante, eine logische Schlussfolgerung, dann muss ich halt in diesem Fall mein Leben selbst in die Hand nehmen. Dann kommt das Ich, dann kommt der Stolz und dann kommt der ganze Fall von Lucifer, wie wir in Hesekiel 28, Jesaja 14 sehen. Das heißt, letztendlich ist eigentlich die absolute Vollkommenheit Gottes, dass er immer das Beste für mich will, dass ich das glaube, letztendlich genau das, um das es geht. Und deswegen muss ich glauben und deswegen reicht auch Glaube. Und übrigens, aus Gottes Perspektive ist es gar nicht so einfach. Stell dir vor, du bist total vollkommen, absolut vollkommen und jemand stellt das in Zweifel. Wie beweist du, dass du vollkommen bist, ohne arrogant zu wirken? Das ist letztendlich die Herausforderung, vor der Gott stand und die er sozusagen mit unfassbarer Schönheit im ganzen Erlösungsplan dann gezeigt hat, durch seine Demut, indem er gezeigt hat, es gibt keinen besseren König als mich. Er ist derjenige, der für alles stirbt, der alles auf sich nimmt.
Ich denke, er hat seine Vollkommenheit gezeigt in seiner Liebe.
Ganz genau.
Deswegen, die Liebe Gottes ist so überwältigend und so groß und so allumfassend, dass in seiner Liebe die Vollkommenheit sichtbar wird. Ja? Und deswegen, das ist ein ganz, ganz wichtiger Zusammenhang.
Und das bringt uns jetzt nämlich genau zu Matthäus 5. Weil Matthäus 5, 48 steht ja nicht einfach isoliert da, sondern da geht es ja in den Versen vorher genau um die Liebe Gottes. Ja? Also das darf man nicht tun, man darf Matthäus 5, 48 nicht ohne die Verse vorher lesen. Jesus sagt ja, ihr habt gehört, ja, das muss so eine jüdische Tradition gewesen sein, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ja, und dann sagt er, ich aber sage euch, liebt eure Feinde, segnet euch Fluchen, tut wohl denen, die euch hassen und betet für die, welche euch beleidigen und verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters seid, damit ihr Kinder Gottes seid. Und was Jesus damit sagen will ist, so wie Gott die Welt liebt, so sollt ihr sie lieben. Es gibt übrigens ein Ellen White-Zitat, da sagt sie tatsächlich, wenn wir die Welt lieben, wie Gott sie liebt, ist sein Werk an uns zur Vollendung gekommen. Das ist ein ziemlich interessantes Zitat. Und es ist genau das. Denn das heißt also, mit anderen Worten, wenn ich über Vollkommenheit rede und schon meinen Bruder und Schwester nicht mehr sehen kann, weil der eine andere Sicht über ein Detail hat, ja, und wir uns streiten, dann bin ich meilenweit entfernt von der Grundidee dieses Verses. Je mehr wir von Heiligkeit und von Vollkommenheit reden, desto mehr sollten wir auch die lieben, die nicht das so sehen, wie wir sehen. Wir sollen sogar unsere Feinde lieben.
Und das geht sogar so weit, dass er hier sagt, in Vers 46, wenn ihr die liebt, die euch lieben, was werdet ihr für Lohn haben? Tun das nicht auch die Zöllner und die Heiden? Das heißt, die Liebe an sich ist noch nicht das Merkmal. Das haben Menschen, die nämlich nicht mit Gott leben, auch.
Ja.
Aber die göttliche Liebe.
Ja.
Und die göttliche Liebe ist da sichtbar, wo unsere Grenzen sind. Ja. Nämlich der Egoismus des Menschen liebt am meisten sich selbst. und dann andere auch noch, von denen er vielleicht irgendwo noch auch gute Beziehungen und auch Vorteile von hat. Ja? Ja. Aber die göttliche Liebe, ja, die selbstlose Liebe, und das ist gerade in der Feindesliebe am deutlichsten, das ist die göttliche Liebe. Und die können wir nur haben, wenn wir mit Jesus leben, wenn Jesus in uns lebt.
Ja.
Und wenn dann auch das zu unserem eigenen, zu eigener Natur wird, diese Liebe.
Und das ist ein ganz entscheidender Punkt, denn die Wahrheit ist, viele Atheisten sind manchmal liebevoller als Christen. Ja. Viele Christen anderer Denominationen sind sehr viel liebevoller, Menschen anderer Religionen, als diejenigen, die vielleicht hier sehr besonders auf dieses Thema Vollkommenheit sich einschießen. Der Punkt hier, den Jesus deutlich machen möchte, ist, wenn ihr wirklich Christen seid, dann werdet ihr daran erkannt, an einer Liebe, die kein Hindu ist und kein Moslem und kein säkularer Mensch, kein Atheist erzeugen kann, weil sie nämlich Menschen unmöglich ist. Richtig. Es ist die Liebe, die von Römer 5, Vers 8 uns gesagt wird, dass Gott seine Liebe beweist, dass Jesus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren, als wir noch seine Feinde waren. Jeder kann ein paar Menschen lieben, aber alle Menschen bedingungslos zu lieben, ist der Beweis. Und deswegen sagt Jesus auch, die Welt wird daran erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr diese Liebe untereinander habt. Und das ist das Zeichen letztendlich in der Endzeit, dass ich nur einen Gedanken noch sagen. Wir sagen oft, dass am Kreuz Jesu, am Kreuz die Liebe Gottes sich am besten gezeigt hat. Und das stimmt. Aber warum ist das so? Heißt das, dass Jesus in den 3 Jahren vorher weniger geliebt hat? Nein, seine Liebe war immer da. Aber sie hat sich am meisten gezeigt. Warum? Weil am Kreuz der Widerstand, der Hass, die Feindschaft am stärksten war. Die Kerze, die am helllichten Tag halt einfach leuchtet, leuchtet in der Finsternis mit größerer Kraft. Aber es ist dasselbe Licht. Und das gibt uns auch einen Hinweis, warum Ellen White vielleicht öfter dann in der Endzeit, in Bezug auf die Endzeit davon spricht, dass es eine besondere Offenbarung der Liebe Gottes im Volk Gottes geben wird. Nicht, weil sie einen anderen Glauben haben, sondern weil die Feindschaft der Welt so groß ist. Und wenn dann die Welt trotzdem geliebt wird, dann zeigt sich diese Liebe Gottes in einem besonderen Maße.
Und das sehen wir übrigens auch genau im Zusammenhang. Mhm. Nämlich wenn man Matthäus 5, Vers 48, du hast die Verse davor gelesen, von der Feindesliebe sprichst du. Ja. Wenn wir die Verse dann nachlesen, geht es nämlich genauso weiter. Ja. Da sagt nämlich Jesus, er hat die Pharisäer im Blick, wenn ihr allen Mosen gebt und die nur gebt, um von Leuten gesehen zu werden, habt ihr euren Lohn schon fertig. Oder wenn ihr fastet, um von Leuten gesehen zu werden, oder wenn ihr betet, um von Leuten gesehen zu werden. Also deswegen, er sagt, geh in dein Kämmerlein, geh in dein Herz. Wenn was aus dem Herzen herauskommt, die echte Liebe, die aus dem Herzen kommt, die göttliche Liebe, die in uns ist, die wird uns dazu führen, dass wir auch entsprechend handeln, entsprechend denken erstmal, unsere Einstellung, unsere Motive, und aber unser Handeln dann entsprechend sich verändert. Und das ist genau, was den Pharisäern gefehlt hat. Sie haben versucht, nach außen hin vollkommen zu werden. Ja, Paulus hat sogar gesagt, ich war auch ein Pharisäer und ich habe das Gesetz 100%ig gehalten, sogar 200%ig gehalten. Ja? Ich war vollkommen, ja? Aber er hat die Liebe nicht gehabt. Die Liebe Gottes nicht im Herzen gehabt. Und deswegen, nur was aus dem Herzen herauskommt, das ist im Endeffekt das, was auch einen veränderten Charakter zeigt und auch denn die Vollkommenheit, die vor Gott gilt, auch entsprechend zeigt.
Da gibt es eine ganz tolle Geschichte, die kennt ihr in Johannes 12 von der Maria, die Füße von Jesus salbt. Das ist keine Geschichte, wo jetzt das Wort Vollkommenheit vorkommt, wo man jetzt irgendwie da theologisch das analysieren würde, aber die Geschichte beschreibt genau das. Sie tut etwas, von dem wir das ganze Alte Testament durchlesen können. Es gibt nirgendwo ein Gebot, salbe die Füße des Messias. Ja. Sie hat nicht einfach was getan, was von ihr verlangt war. Sie hat sich die Frage gestellt, wie kann ich Jesus eine Freude machen? Und ich glaube, solange wir das Gefühl haben, okay, hier gibt es Regeln, vielleicht auch geistliche Regeln, und die muss ich jetzt irgendwie alle abhaken. Und wenn ich alle abgehakt habe, dann habe ich es. Dann haben wir das Wesen von Freundschaft nicht verstanden, das Wesen von Beziehung. Sie hat sich die Frage gestellt, wie kann ich Jesus eine Freude machen? Und wir sehen dann auch im Fortgang des Evangeliumsberichtes, niemand hat einen solchen Einfluss auf Jesus gehabt in diesen letzten Tagen. Hat Jesus so sehr gestärkt. Seine Jünger haben ihn verlassen, verraten, sind weggelaufen. Ja. Andere wollten ihn auch salben, aber erst als er tot war. Ja. Und Jesus sagt, es wird, wo immer das Evangelium gepredigt wird, von ihrer Tat berichtet werden, weil sie diejenige war, die damit Jesus gedacht hat, es ist nicht umsonst, was du machst. Ja, es hatte einen echten Wert für Jesus.
Und interessant ist auch, dass als sie das gemacht hat, der Simon gedacht hat, warum lässt Jesus das zu? Ja, das ist doch eine Sünderin. Also sie war moralisch nicht unbedingt auf einem hohen Niveau.
Sie hat eine schlechte Vergangenheit gehabt.
Ja, richtig. Und von daher denke ich, sieht man hier, es geht jetzt nicht um die Frage des moralischen Charakters, sondern um die Liebe.
Ja. Es ist ja das, was Jesus auch sagt, sie hat viel Vergebung bekommen.
Genau.
Sie hat viel Vergebung bekommen. Ja, ja. Und noch ganz eine Gedanke noch zu dieser Liebe. Es ist ja interessant, der Petrus, der spricht ja in 2. Petrus von dieser Leiter, ja, mit den Verheißungen, den überaus kostbaren Verheißungen, durch die wir Teilhaber der göttlichen Natur werden. Und dann schreibt er so Dinge, wie wir sozusagen da auch wachsen können in dieser Liebe, in dieser Gnade. Und das oberste Ziel am Ende ist tatsächlich die Liebe. Und direkt davor, das finde ich mal sehr interessant, er hat sehr viel Erfahrung gehabt, der Petrus, auch als Gemeindeleiter. Das direkt darunter ist die Geschwisterliebe, die Bruderliebe. Ja? Also wir können schon mal viel üben für die Endzeit, wenn wir es schaffen, mit all unseren Geschwistern wirklich in echter Liebe zusammenzuleben. Wenn uns das schon schwerfällt, brauchen wir von Heiligkeit und von Vollkommenheit gar nicht reden, weil wir sind, da hakt es schon sozusagen.
Und zwar nicht nur mit denen, mit denen ich befreundet bin, ja, sondern genau. Mit allen.
Ja, genau. Ja. Mit denen, die andere Ansichten haben als ich.
Also vielleicht, obwohl du gerade von Petrus sprichst, vielleicht können wir da mal reingehen in 1. Petrus 1. Und ich hab
2. Petrus 1, ne?
Genau, 2. Petrus 1. Nee, der 1. Ich bin 1. Petrus 1. Wenn ich dieses Thema gedacht habe, habe ich gedacht, hier heißt es, Vers 8 und 9, heißt es, ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Und über ihn werdet ihr euch jubelnd freuen, mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Endziel eures Glaubens davontragt, die Errettung der Seelen. Mhm. Also hier spricht er von dem Endziel des Glaubens, und das Endziel des Glaubens ist die Errettung der Seelen. Jetzt habe ich gedacht, das Endziel, das finden wir nochmal in der Bibel, im 1. Timotheus 1, Vers 5. Mhm. 1. Timotheus 1, Vers 5, da heißt es, von diesem Endziel. Das Endziel des Gebotes aber ist Liebe. Aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheuchelten Glauben. Mhm. Also beide benutzen dieses Wort, das Endziel, wo es hingehen soll. Die eine Seite, das Endziel ist die Errettung der Seele. Und Paulus schreibt, das Endziel des Gebotes ist aber Liebe. Mhm. Und ich glaube, das ist genau das, also was ihr auch sagt, also wo es hingehen muss. Wir können theologisch uns viel überlegen, was man alles. Wir können, die Pharisäer hatten ja auch Listen aufgestellt. Wenn ich das abhake und das, dann entwickle ich mich und dann komme ich genau in die richtige, und dann sieht Gott mich gnädig an. Aber ich glaube, was Gott eigentlich will im Herzen, ist, dass wir diese Liebe entwickeln, denn im ganzen Universum scheint diese Liebe zu herrschen. Gott selber ist diese Liebe. Und ich glaube, was Luzifer am Thron Gottes getan hat, er sah nicht auf die anderen, er sah nicht auf Christus, er sah auf sich. Und ich glaube, diesen Fehler können wir auch machen, gerade in diesem Kampf um die Vollkommenheit, dass wir auf uns selbst gucken.
Entschuldigung, du wolltest genau. Schon die ganze Zeit sagen. Aber deswegen, die Liebe kann ich aber nur dann bekommen, wenn ich auf Christus schaue. Mhm. Ja? Das Schauen auf Jesus, diese Liebe, auch die Liebe in der Gemeinde zu den anderen, kann ich nicht aus mir, ich kann zwar den Wunsch haben, sagen, ich würde sie gerne lieben. Ja? Und das Problem ist, wir sind immer wieder begrenzt. Und selbst wenn wir uns diese Liebe wünschen, das können wir uns nur durch die Liebe Gottes. Wenn wir Liebe erleben, erfahren, können wir auch Liebe weitergeben. Das ist auch bei Menschen. Wenn Menschen als Kinder keine Liebe erfahren haben, fällt es ihnen schwer, später Liebe weiterzugeben. Ja. Und deswegen, wenn ich Gottes Liebe erfahre in meinem Leben, einmal theoretisch durch die Bibel, was Jesus für uns getan hat, das ist erstmal theoretisch. Mhm. Aber dann auch praktisch in meinem Leben, wenn ich erlebe, wie Jesus mich verändert, wie Jesus auf einmal mir neue Freude schenkt, neuen Lebensinhalt und vielleicht Vergebung schenkt, wie auf einmal ein Klotz von den Schultern fällt oder was auch immer. Mhm. Wenn ich das erlebe, die Liebe Gottes erlebe und auch die Liebe erlebe von anderen Gläubigen. Ja. Das hilft mir auch, mit Gottes Liebe erfüllt zu sein, um die dann auch weiterzugeben.
Und ich denke, hier kommt ein wichtiger Punkt, der auch gerade in der Debatte um die Vollkommenheit übersehen wird. Ich glaube, dass oft Rechtfertigung nicht verstanden wird. Denn wenn ich die Idee habe, ich bin ein Kind Gottes, weil ich glaube, dass Jesus existiert hat und ich glaube, dass er am Kreuz gestorben ist und das möglicherweise auch für mich wahrscheinlich gilt und jetzt lasse ich mir von einem Prediger 30 Mal sagen, dass ich Heilsgewissheit haben soll, dann ist es kein Wunder, dass da eine ganz tiefe Unsicherheit bleibt. Denn letztendlich braucht es echte Buße, echte Umkehr. Und selbst die kann ich ja nicht einmal erzeugen. Das heißt, was ich glaube, in unseren Gemeinden viel mehr gepredigt werden sollte, ist, wie kann ich eine wirkliche, echte Erfahrung mit Jesus haben, in der ich merke, er zieht mich zu sich und ich erlebe auch, wie er meine Sünden vergibt und wie ich auch dann bereit bin, Dinge aufzugeben. Man kann nicht mit der Liebe Gottes erfüllt werden, mit dem Heiligen Geist, wenn ich gleichzeitig an Sünden festhalten will. Das haben wir gesehen bei Abraham. Er musste den Gedanken aufgeben, dass Ismael sein Erbe ist. Und da ist der Punkt, wo der Paulus sagt, ich bin mit Christus gekreuzigt. Ja? Da muss das eigene Ich tatsächlich immer wieder auch sterben. Und das ist der Kampf. Ja. Der Kampf ist eigentlich nicht wirklich gegen die Sünde, denn die ist besiegt und die kann besiegt werden durch Jesus. Ich selbst kann sie gar nicht besiegen, aber den Kampf, den Jesus nicht kämpfen kann für mich, ist, dass ich mein Leben ihm auch täglich gebe, weil er meinen Willen nicht brechen kann. Und ich denke, das ist sehr wichtig, dass wir uns darüber im Klaren sind, dass gerade in der Botschaft von Laodicea uns deutlich wird, dass es an dieser eigentlichen Erfahrung, dieser urchristlichen Erfahrung, wirklich sein Leben Jesus zu geben und wirklich auch mit dem Alten zu brechen, einen Neuanfang zu haben, dass alles neu geworden ist, dass uns das oft fehlt. Und dann diese Diskussion um die Vollkommenheit so ganz theoretische wird, weil es eigentlich an den Grundlagen mangelt.
Ich würde noch einen Gedanken gerne verlängern, den du gerade gebracht hast. Und zwar, Paulus sagt in Römer 6, wir sollen uns dafür halten, dass wir der Sünde gestorben sind. Mhm. Und der alte Mensch, der ist eigentlich der, der die Sünde liebt und auch tun möchte. Und deswegen ist der Kampf eigentlich in unserem Leben die Frage, welcher Mensch, der alte oder der neue Mensch, hat gerade die Oberherrschaft. Ja. Wenn der alte Mensch in meinem Leben regiert, dann werde ich so leben, wie ich will. Aber der neue Mensch ist auf Christus ausgerichtet. Ja. Und da ist eben auch genau der Punkt. Viele sind verunsichert dadurch, dass ein Konzept im Raum steht, was in meinen Augen Gift ist. Nämlich, sie glauben, weil ihnen gesagt worden ist, wenn du gesündigt hast, bist du in dem Moment nicht mehr erlöst. Hm. Du bist aus der Gnade gefallen. Und dann kann ich keine Heilsgewissheit haben. Denn ich sündige, ich erlebe mich, ich bin vielleicht ungeduldig, aber bis ich wieder Vergebung gebeten habe, dann sagt man, okay, wenn du gesündigt hast, bist du nicht gerettet. Wenn du wieder Vergebung gebeten hast, bist du wieder gerettet. Wieder sündig, bist du wieder nicht gerettet. Und dann bin ich ständig in einem gerettet und nicht gerettet sein hin und her gesprungen. Und das verunsichert natürlich.
Und ich glaube, das ist genau diese Idee, die, auch wenn wir das vielleicht nicht zugeben würden, aber ganz oft unbewusst da ist, dass Gott da hinten irgendwo ist, auf mich schaut und quasi Buch führt.
Dann bin ich gut genug, Gott zugefallen.
Wir wissen, dass er tatsächlich Buch führt. Ja, das ist gar keine Frage. Aber der Punkt ist, auch Ellen White sagt uns ja sehr deutlich, wenn wir überwältigt sind, wenn wir aufgrund von Mangel an Gebet und Wachsamkeit überwunden sind, gibt uns Jesus dann auf? Sie sagt, nein, 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 wir haben ja einen Fürsprecher. Deswegen sagt der 1. Johannes 2, Vers 1, wenn jemand sündigt, er sagt, die schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Ja, er sagt nicht, und dann sagt er nicht, weil er aber sowieso alles ständig immer sündigt. Aber er sagt, wenn jemand sündigt, haben wir einen Fürsprecher, Jesus Christus, den Gerechten. Und die Frage, die eigentlich sich stellt, ist, wie sehr ist Jesus, also ganz real, mein Freund? Wenn ich jedes Mal mir die Frage stelle, ob meine Frau mich überhaupt noch liebt, nur weil ich mal gerade ungeduldig bin, was führe ich denn für eine Ehe? Wenn Jesus wirklich mein Freund ist, wenn er wirklich mein Erlöser ist, dann weiß ich auch, dass er mich nicht so schnell aufgibt. Dieses ganz tolle Bild in Sachaja, wo der Satan dann steht vor dem Joshua und sagt, schau mal her, diese schmutzigen Kleider. Und dann sagt Jesus etwas Interessantes. Er sagt, ist das nicht ein Brandscheit, das aus dem Feuer gerissen ist? Die Idee ist, ich meine, wenn mein iPhone ins Feuer fällt, dann greife ich vielleicht rein, ja, weil es mir wertvoll ist. Aber wer greift denn ein Holzscheit aus dem Feuer? Ja. Aber das ist, was Gott macht. Er greift uns, die in Anführungsstrichen so wertlosen Holzscheit, er greift ins Feuer rein. Jetzt, wenn man in ein Holzfeuer, in ein Lagerfeuer greift, um etwas rauszuholen und sich den Schmerzen quasi aussetzt, wer schmeißt denn das Feuer gleich wieder zurück? Was Gott sagt, ist, ich habe so viel investiert in den Christopher. Ich habe so viel für ihn gelitten. Ich werde ihn nicht so leicht aufgeben. Ich glaube, mit der Perspektive sieht man auch das Thema ganz anders.
Ja, genau. Ich würde gerne nochmal auf den Henoch eingehen, den du vorhin erwähnt hattest. Und zwar, da würde ich gerne zwei Texte lesen, die das nochmal unterstreichen. Und zwar in Hebräer Kapitel 11. Da haben wir diesen Glaubensweg und die Glaubensvorbilder im Alten Testament. Es wäre auch interessant, jeden dieser Beispiele hier auch zu sehen, wie auch genau dieser Glaube, diese Beziehung zu Gott für sie wichtig war. Aber beim Henoch steht hier, Hebräer 11, Vers 5, durch den Glauben wurde Henoch entrückt, damit er den Tod nicht sehe, und wurde nicht mehr gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Und da steht die Begründung, denn vor seiner Entrückung ist ihm bezeugt worden, dass er Gott gefallen habe. Das heißt, wir fragen uns auch immer wieder, bin ich gut genug, dass Gott mich lieben kann, dass Gott mich annehmen kann, dass ich Gott gefalle. Hier steht, es ist ihm bezeugt worden, dass er Gott gefallen habe. Und die Frage, warum? Was ist der Grund? Und dann müssen wir jetzt nach 1. Mose, Kapitel 5 gehen. Mhm. Ja, und dort steht dann in 1. Mose 5, Vers 21 bis 24. Henoch war 65 Jahre alt und zeugte Methuselah. Und Henoch wandelte mit Gott, und nachdem er Methuselah gezeugt hatte, lebte er 300 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Das sein ganzes Alter war 365 Jahre. Und weil er mit Gott wandelte, nahm ihn Gott hinweg und er ward nicht mehr gesehen. Mhm. Ja, hier haben wir wieder dieses mit Gott wandeln. Ich denke, das ist genauso, wie man sagen kann, okay, wenn man verheiratet ist, dann lebt man mit seiner Ehefrau oder mit seinem Ehepartner in einer Lebensgemeinschaft. Und dieses mit Gott wandeln bedeutet eigentlich, dass Henoch mit Gott in einer Lebensgemeinschaft lebte. Ja? Dass die Liebe zueinander und die Beziehung zueinander so eng waren, so tief waren und das Vertrauen da war. Und ich denke, das ist genau der entscheidende Punkt, der hier auch sichtbar wird. Ja.
Ich denke, das Bild von der Ehe ist ganz entscheidend. An dem Tag, als ich meine Bea geheiratet habe, an dem ersten Tag, da war unsere Liebe nicht so, dass wir gesagt haben, okay, jetzt ist sie erstmal so halb und mal sehen, wir müssen jetzt mal 30 Jahre verheiratet sein, damit wir dann endgültig mal richtig verliebt sind. Nein, die war am ersten Tag schon so, wie sie sein soll.
Aber ja schon vor der Hochzeit, ja.
Schon vor der Hochzeit, ja. Aber mit all den Lebenserfahrungen wächst sie dann doch. Ja. Sie wird doch tiefer. Es ist eine andere. Wenn Adam 900 Jahre lang sündlos gelebt hätte, hätte er eine andere Beziehung zu Gott gehabt als am Anfang. Und die Aufgabe der Ehe, die Heiligung in der Ehe sozusagen, ist, dass man auch nach vielen Jahren oder Jahrzehnten dann irgendwann aus Liebe immer noch zusammen ist. Und das ist letztendlich die Heiligung im christlichen Leben, dass wir auch nach vielen Jahren und Jahrzehnten Erfahrung im Leben aus Liebe immer noch bei Jesus sind. Ich habe mal jetzt einigen Leuten so im persönlichen Gespräch gesagt, am Ende wird man nicht gerettet, weil ich so viel weiß oder so viel kann oder so viel erlebt habe. Ich werde gerettet, weil ich morgen noch an Jesus glaube. Immer an Jesus festhalte.
Ich glaube auch, dieses Bild der Ehe, das ist genau das, was Paulus ja auch benutzt. Also Paulus sagt ja, dieses Geheimnis ist groß, ich aber deute es auf Christus und auf die Gemeinde. Und ich glaube, Gott hat uns dieses Symbol gegeben, um zu verstehen, wie die Beziehung zu ihm ist. Ja. Also da können wir es erleben, da werden ja auch zwei werden eins und so. Man ist zusammen und man wächst miteinander, man wächst aneinander. Und ich habe so gedacht, in Kolosser 3, Vers 14, da spricht Paulus von dieser Vollkommenheit. Und es sieht so aus, als wenn es genau das ist. Also, mir ist der Gedanke gekommen, Kolosser 3, Vers 14. Da sagt Paulus, über dies alles aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Ja. Also scheint hier irgendwie die Liebe scheint was zu verbinden als Band der Vollkommenheit. Ich wollte dazu was sagen, aber nach dir.
Weil wir direkt schon im Kolosser sind, das ist ja genau die Idee, die öfter vorkommt. Auch in Kolosser 1 schon, wo er sagt, ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen in Vers 28 und jeden Menschen lehren in aller Weisheit, um jeden Menschen vollkommen in Christus Jesus darzustellen. Und wenn du dann anschaust, was er direkt im Vers vorher sagt, was diese Hoffnung ist, dieses Geheimnis unter den Heiden, Christus in euch. Die Hoffnung der Herrlichkeit. Und dann sagt er, das ist das Ziel. Ich möchte alle Menschen vollkommen in Christus darstellen, nämlich Christus in ihn. Und wenn man das einmal, glaube ich, so richtig verstanden hat, dann kommt man jetzt an den nächsten Punkt und stellt fest, wenn man mit Jesus lebt, sein Joch ist gar nicht so schwer, wie man von außen denkt. Von außen sind die 10 Gebote unmöglich aus. Ja? Die Israeliten sind zurückgeschreckt. Aber Johannes sagt, der ihn wirklich liebte, 10 Gebote sind nicht, das Gesetz ist nicht schwer. Gott selbst, also wir haben oft die Idee, wir sagen das und ich habe das auch schon oft gesagt, ja, also die 10 Gebote sind ein hoher Maßstab, oder? Aber wenn man Gott mal reden hört in der Bibel, wenn er über die 10 Gebote redet, da sagt er nicht, ich gebe euch diese lange Liste und mal sehen, ob ihr es schafft. Er sagt immer, was fordert eigentlich der Gott von euch? Als, weißt du, es ist immer so diese Idee von, es ist doch eigentlich gar nicht viel, was ich von euch
fordere. Und zwar, weil es aus dem Herzen kommt.
Ja, genau.
Ich habe es immer ganz praktisch, mache ich das. Wenn das nicht aus dem Herzen kommen würde, stell dir vor, ich wache morgens auf und sage, naja, ich nehme mir heute mal vor, keinen Menschen umzubringen. Vielleicht schaffe ich das ja. Ja, vielleicht gelingt es mir ja heute, dass ich wirklich keinen umbringe. Ja? Nein, ich muss es nicht denken, warum nicht? Weil ich weit davon entfernt bin, jemanden absichtlich umzubringen, weil ich gar nicht das Bedürfnis danach habe. Im Gegenteil, wenn ich dem anderen etwas Gutes wünsche, selbst wenn es vielleicht manche unbequemen Leute, dann würde ich, dann wünsche ich ihnen auch nicht den Tod. Ja? Also mit anderen Worten, was aus dem Herzen kommt, da muss ich nicht drüber nachdenken, muss ich mich anstrengen, jetzt schaffe ich das heute mal keinen umzubringen, nein, sondern, aber das geht auch noch, es geht auch noch natürlich in feineren Dingen, ne? Denn das ist ja auch gar auch kein Hasse, wenn ich schon meinem Bruder sage, nichts nutze, ist das auch schon umbringen, aber das heißt also, wenn ich Jesus im Herzen habe, dann werde ich auch nicht mich anstrengen müssen, um nicht einen anderen Bruder zu hassen, weil Jesus mir die Liebe ins Herz schenkt.
Jetzt würde ich gerne darauf einhaken, weil das ist jetzt wahrscheinlich für unsere Zuschauer genau der praktische Punkt. Weil du hast vollkommen recht, wahrscheinlich gibt es wenige unter denen ihr Zuschauer, die schon mal einen Menschen umgebracht haben, aber wahrscheinlich viele, die damit zu kämpfen haben, dass sie jemanden vielleicht schlecht finden, schlechte Gedanken haben, schon wenn der Name genannt wird. Ja? Was mache ich jetzt? Weil fast alle, die das so haben, denken vielleicht trotzdem, dass sie Jesus irgendwie lieben. Ich glaube, der erste Schritt ist, dass ich dann Gott glaube, dass das schlecht ist, dass das so ist. Dass ich Gott glaube, dass ich zu ihm kommen kann, obwohl das so ist. Dass ich nicht erst alleine irgendwie traurig darüber sein muss, sondern dass ich zu Gott kommen kann und sagen, du, es tut mir vielleicht nicht mal leid, aber ich weiß, ich lese, es sollte nicht so sein. Schenk du mir echte Buße und echte Vergebung. Und Gott wird durch seinen Heiligen Geist mir zeigen, dass es verkehrt ist. Es wird mir leid tun, vor allem dadurch, dass ich sehe, wie sehr Jesus mir vergeben hat. Wenn ich sehe, was Jesus mir alles schon vergeben hat, dann bin ich auch sehr viel sanfter im Urteil mit anderen, weil die möglicherweise gar nicht so viel Schlimmes gemacht haben wie ich. Und wenn ich das täglich mache, kann jetzt auch täglich der Geist mein Denken verändern, sodass ich nicht mehr mit solchen schlechten Gedanken aufwache.
Genau. Und das ist ganz entscheidend. Ich habe erfahren, dass die Frage der Vergebung ganz entscheidend ist. Mhm. Und zwar, dass ich anderen vergebe, auch wenn der andere gar nicht fragt. Mhm. Ja. Deswegen, ich habe auch dieses Vergebungsseminar gehalten, auch eine Predigtserie darüber gemacht, wo genau das der Punkt ist, weil wenn ich schlechte Gefühle habe, dann dem anderen habe ich meistens irgendwo etwas, weil ich sage, der hat mich irgendwo mal verletzt und ich habe ihm das noch nicht vergeben. Mhm. Ja? Denn wenn ich dem anderen wirklich von Herzen vergeben habe, dann heißt das, ich kann daran denken und ich kann ihn sehen, aber es macht mir nichts mehr aus. Ja. Aber diese Vergebung kann nur Gott mir schenken. Ich kann darum bitten, ich kann mich dafür entscheiden, ich kann sagen, okay, ich kann mich auch jeden Tag dafür entscheiden, ich übergebe mein Leben Jesus und ich entscheide mich, ihm zu vergeben und ich bitte Gott, Herr, heil auch meine Gefühle darüber. Mhm. Ja? Und dann kann ich auch den anderen lieben, auch wenn meine Gefühle erstmal noch ein bisschen Schwierigkeiten macht, aber das wird sich auch. Denn so Gefühle sind immer wie so ein Gummiband, kommen hinterher. Ja. Wenn ich mich entschieden habe, ihn zu lieben und ihn anzunehmen und ihm zu vergeben, wird mein Gefühl nach einer gewissen Zeit auch sich darüber beruhigen.
Danke, dass du das ansprichst, weil das Gefühl ist vielleicht eines der größten Probleme, das wir haben. Wenn wir uns gut fühlen, denken wir, Gott ist mit uns. Und wenn wir uns schlecht fühlen, denken wir, Gott hat uns verlassen. Ja. Aber Glaube ist eben, wie Ellen White sagt, vom Gefühl getrennt wie der Osten vom Westen. Das sind zwei völlig verschiedene Dinge. Und wir müssen lernen, dem Wort zu glauben, dass wir erlöst sind, weil er es gesagt hat, ob ich mich jetzt fühle oder nicht. Und dann können wir, und wenn wir diese Erfahrung machen, dass das so auch wirklich ist, dann können wir ihm auch glauben, dass er in uns die Heiligung bewirkt, die er gerne sehen möchte, ob wir das jetzt fühlen oder nicht. Und interessant ist ja, und das ist ja, denke ich, auch allgemein bekannt, dass Ellen White auch davon schreibt und die Bibel letztendlich ja auch, dass jemand, der in der Heiligung voranschreitet, immer weniger gut von sich selbst denkt.
Richtig.
Ja? Also wer jetzt irgendwie denkt, also ich bin jetzt schon fast erreicht oder ich habe es erreicht, ja. Paulus sagt, ich habe es noch nicht ergriffen, ja. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir uns darüber Gedanken machen, ob wir auf uns selbst schauen oder ob wir auf andere schauen. Wenn ich sage, ich schaffe das, dann kenne ich mich selbst nicht.
Lieber Petrus, ich werde dich nicht verleugnen.
Aber wenn ich sage, ich schaffe das nicht, dann kenne ich Gott nicht. Ja, denn Gott kann Dinge tun, die ich selbst nie tun kann.
Das ist nämlich so ein bisschen, gibt es dieses schöne Zitat von Schwester White, wo sie sagt, wenn ich auf einen Menschen blicke, dann frage ich mich, wie kann man überhaupt gerettet werden? Und wenn ich auf Christus blicke, frage ich mich, wie kann ich überhaupt verloren gehen?
Ja, genau.
Finde ich total schön.
Das ist auch das, was ich immer wieder erlebe, ist auch, wenn Gemeindeglieder auch manchmal zu mir kommen, manchmal sind das genau diejenigen, die nach meiner Einschätzung sehr geistlich sind und sehr, sehr liebevoll sind und im Charakter Jesu Bild widerspiegeln. Und wenn sie auf einmal sagen, ja, ich fühle mich gar nicht so gut, ja, von meinem Wesen, von meinem Charakter und so weiter her. Ne? Und manche sagen sogar, wie kann ich gerettet werden? Ja? Und dann sage ich auch immer, okay, das ist ein gutes Zeichen, ja? dass du das empfindest, weil du deine Abhängigkeit von Gott umso mehr empfindest. Ja. Dass du merkst, ich brauche Gott, sonst allein kann ich nichts. Ja? Mhm. Und dann sage ich noch dieses Zitat, ja? wenn du jetzt auf dich ständig schaust, dann wirst du ein Problem haben. Ja. Dann wirst du schwanken werden und dein Halsgewissheit wirst du verlieren. Und dann wirst du sagen, wie kann ich hier gerettet werden? Weil ich noch das und jenes in meinem Leben sehe. Aber wenn ich auf Jesus schaue, dann sagt er immer, wie kann ich hier verloren gehen? Das heißt, wenn ich weiß, durch seine Gnade, durch seine Vollkommenheit bin ich vollkommen. Da kann ich die Sicherheit haben in Christus.
Ja. Von dieser Sicherheit haben wir viele Leute in der Bibel, die davon berichtet haben, die einfach nicht nur das als theologisches Konstrukt, sondern als Erfahrung berichtet haben. Also der David ist zum Beispiel einer. Ja? Der David im Psalm 18, der sagt was ganz Tolles. Er sagt in Vers 31, ja, das ist dieser Vers, wo er sagt, der Herr ist mein Fels. Ja? Der wusste, ich kann mich auf Gott verlassen, komme, was da wolle. Und er sagt in Vers 31, dieser Gott, sein Weg ist vollkommen. Das Wort des Herrn ist geläutert, er ist ein Schild allen, denen vertrauen. Denn wärst ein Gott außer, wärst Gott außer dem Herrn, wärst ein Fels außer unserem Gott. Und jetzt, Gott ist es, der mich umgürtet mit Kraft und meinen Weg unsträflich macht. Da steht dasselbe Wort wie vollkommen. Tamim. Weil Gott so vollkommen ist und ich ihm vertraue und er mein Fels ist, er mich mit Kraft umgürtet und weil ich mit ihm gehe, sagt David aus eigener Erfahrung, und wir wissen auch, er hat auch Niederlagen in seinem Leben erlebt, das wissen wir auch, aber er weiß, wenn ich mit ihm gehe, macht er meinen Weg unsträflich. Wenn ich mich von ihm trenne, dann falle ich in die Sünde. Ja? Aber wenn ich mit ihm gehe, kann er meinen Weg unsträflich machen. Vollkommen, wie hier steht, in diesem Sinne.
Das, würdet ihr sagen, also wenn ihr an die Geschichte zum Beispiel vom verlorenen Sohn denkt, würdet ihr sagen, der verlorene Sohn, der kam erst zum Vater am Ende. War der vollkommen?
Wie nochmal, der Vater?
Wenn ihr an die Geschichte vom verlorenen Sohn denkt, da wird ja beschrieben von einem Sohn, der von seinem Vater wegging, der dann irgendwie also ein schlechtes Leben geführt hat. Und dann irgendwann merkte er, er muss nach Hause kommen. Und er, also er war bei den Schweinen, hat die falschen Dinge da gegessen und war irgendwie, ja, hat gerochen wie ein Schwein, sah aus wie ein Schwein und kam irgendwann zurück. Würden wir sagen, dieser Sohn war vollkommen?
Als er bei den Schweinen ist.
Ja, als er zurückkam.
Also mein Vater war wieder.
Also weil der roch ja immer noch wie ein Schwein und sah immer noch so genauso aus.
Ja, das Ding ist ja, die Geschichte wird ja sehr deutlich gemacht, er bekommt das beste Kleid. Und das soll symbolisieren, wenn wir zu Jesus kommen, wie wir sind. Egal, wie es Ellen White sagt, ich war, du kannst kommen, wie du bist. Ja, wenn du fertig, bereit bist zu sterben, komm, wie du bist. Dann erhalten wir von Jesus das Kleid seiner Gerechtigkeit. Und das ist nicht nur eine theoretisch-theologische, abstrakte Idee, dass Gott irgendwo im Himmel was sagt. Wir erhalten das Kleid der Gerechtigkeit. Wir dürfen glauben, dass Gott uns anschaut, als ob wir nie gesündigt hätten. Und dann bin ich vollkommen, weil das Kleid mich bekleidet. Wenn ich jetzt aber in meinem Leben vielleicht wieder eigene Entscheidung fälle, ja, dann kann das natürlich sein, dass ich mich von Jesus wieder entferne. Es gibt dieses schöne Bild, vielleicht kennt ihr John Bunyan, The Pilgrim's Progress. Da beschreibt er davon, wie er dieses Gewand bekommt. Und dann beschreibt er auch, dass wenn er Gedanken hat, dass er... Wenn er sündige Gedanken hat, dass plötzlich dieses Kleid so ein bisschen Flecken bekommt. Aber wenn er an das Kreuz denkt und an das Blut Jesu, dieses Kleid plötzlich wieder ganz hell scheint. Ich glaube, das ist eine Idee, die wir haben müssen, dass die Vergebung, die Gott uns schenkt, immer wieder erneuert werden kann. Und dass wir bei Jesus bleiben können, selbst wenn wir ihn mal enttäuscht haben, er uns nicht verlässt, sondern wir unsere Kleider immer weiß machen können in seinem Blut. Enwald sagt, den höchsten Ort, den wir erreichen können, ist das Kreuz Jesu.
Im Fuß des Kreuzes. Ja.
Ja. Höher kannst du eh nicht kommen. Ja.
Und ich denke, der Gedanke, den du gerade geäußert hast, wenn ich vollkommen bin, wenn ich in Gottes Augen gerecht gesprochen bin, dann kann ich auch in der Vollkommenheit noch wachsen. Ja. Und wir werden ja selbst in der Ewigkeit noch weiter wachsen. Ja, selbst wenn wir bei Gott sind und wenn wir sinnlos sind bei Gott, ja, und auch eine veränderte Natur haben, selbst da werden wir wachsen. In der Liebe, im Charakter, in der Vollkommenheit, in diesen Dingen. Also Vollkommenheit heißt nicht, dass ich einen Zustand erreicht habe, der irgendwo bei 100% ist und dann festgeschrieben ist, sondern es ist ein Wachsen des Charakters in Christus.
Mhm. Ich hatte jetzt gerade schon Angst, du lädst schon wieder die Bibel durch, aber wir haben nur noch also 5 Minuten.
Ich habe noch einen Gedanken.
Ja, ich habe noch 12 Seiten.
Ja, genau. Und zwar, was ich gerne noch genau zur Abrundung noch als eine Geschichte hier noch sehen möchte. Der Petrus hat Jesus geliebt und er hat sich für ihn eingesetzt und er war vorneweg und er hat seine Begeisterung für Jesus, seine Liebe zu Jesus immer wieder gezeigt, ja, mehr als die anderen Jünger. Mhm. Und selbst als beim Abendmahl, Jesus sagt ihm, du willst mich 3-mal verleugnen, er sagt, nein, das werde ich nicht machen. Das hat er gesagt aus Liebe zu Jesus, oder?
Ja.
Er hat nicht gesagt, ich werde dich nicht verleugnen, weil er Jesus gehasst hat. Nein, weil er ihn geliebt hat, er hat sich für ihn begeistert.
Ja, Begeisterung vielleicht, ja.
Ja, das war Begeisterung, der hat ihn auch geliebt. Aber er hat es auf sich gebaut. Mhm. Und dann ist er gefallen. Und als Jesus ihn wieder trifft, nach seinem Tod, nach seiner Auferstehung, in Johannes Kapitel 21, und das ist ganz entscheidend, als sie nun das Mahl gehalten hatten, Vers 15, spricht Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb, als mich diese haben. Mhm. Zum zweiten Mal spricht er zu ihm, hast du mich lieb. Als Petrus Jesus verleugnet hat, da hat er Schwachheit gehandelt. Mhm. Und Jesus fragt nicht, hast du deine Sünde bekannt? Bist du jetzt vollkommen? Hast du deine Sünden alle abgelegt? sondern er fragt, hast du mich lieb? Mhm. Das ist das Entscheidende. Und ich denke, und dann sagt er auf einmal, weil er Jesus dreimal gefragt hat, ist das das Zeichen gewesen, um Petrus klarzumachen, wenn deine Liebe zu mir nur auf deiner Kraft beruht, mhm. nur auf deiner Liebe mhm. beruht, dann wirst du scheitern.
Ja.
Deswegen ist auch Petrus Antwort gewesen, Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich liebe. Aber in anderen Worten, er sagt, nicht mehr ich, sondern deine Liebe in meinem Herzen mhm. kann nur meine Liebe zu dir begründen. Mhm. Ja. Deswegen, das ist genau diese Beziehung. Petrus wird auf einmal demütig.
Ja.
Und deswegen, die Demut ist eine der Grundvoraussetzungen, nämlich, dass wir uns Gott unterordnen, dass wir nicht mehr uns in den Mittelpunkt stellen, nicht mehr sagen, ja. ich kann alles und mhm. ich bin, und weil ich so eine große Liebe habe, weil ich so, ja, deswegen muss Gott mich ja annehmen, und weil ich so einen tollen Charakter habe, sondern dass die Demut, die sagt, ich bin von Gott abhängig. Ich bin von der Liebe, von Gott, von Jesu Liebe abhängig. Und ich, Herr Jesus, ich kann dich nur lieben, wenn du deine Liebe ins Herz ja. schenkst.
Ja, absolut. Entschuldigung, aber ich muss die Geschichte noch erzählen. Wir haben das Gleiche bei Jakob. Ja? Der hat Jahrzehnte, der war über 90 schon, immer ein frommes Leben gelebt, immer seine Sabbatschule gemacht, immer mit Krawatte in Gottesdienst gegangen, in Anführungsstrichen. Ja? Immer aus dem richtigen Liederbuch gesungen. Aber hat 90 Jahre lang oder so im Prinzip versucht, fromm zu sein und den Geist der Weissagung zu erfüllen mit eigener Kraft. Bis er irgendwann in dieser absoluten Krise am Jabok zum Überwinder wird. Wodurch? Als er an den Füßen von Jesus hängt und weiß eigentlich, ich kann nichts, ja? Ich bin hilflos, und dann sagt, ich lass dich nicht los, es sei denn, du segnest mich. Ja? Und Jesus sagt was Interessantes, sagt, lass mich gehen, um deutlich zu machen, du hast mich in der Hand. Die Hilflosigkeit,
das war seine Entscheidung, ja.
Die Hilflosigkeit war das Argument. Und da wurde er zum Überwinder. Er hat Jesus besiegt. Er wurde zum Überwinder, er wurde zu Israel. Seine Identität hat sich verändert, weil er gesehen hat, ich brauche Jesus dringend. Der einzige Weg zur biblischen Vollkommenheit ist, wenn wir endlich verstehen, wie hilflos wir sind, wie sehr wir Jesus brauchen, und dass wir Jesus Segen annehmen, auf ihn schauen. Und so kenne ich Jesus bisher in meinem Leben. Der tut, was er tun muss. Und mehr als das. Wir brauchen keine Angst haben, dass Jesus irgendwie dann sagt, naja, ich wollte dich irgendwie heilig machen, hat leider nicht geklappt, naja, Pech gehabt. Jesus tut mehr, als wir denken können. Er hat tausende Wege, von denen wir nichts tun können. Er vollendet das Werk, das er angefangen hat. Aber wir müssen ihm vertrauen. Und wie Ellen White so schön sagt, wenn der Impuls, andere zu segnen, für andere da zu sein, konstant aus dem Herzen hervorspringt, ist die Vollendung des Charakters erreicht.
Hm. Vielen Dank. Ich will das jetzt nicht abbrechen. Wir haben noch so viel, worüber wir sprechen können. Ich will noch über Ellen White mit euch sprechen und über die Kirchengeschichte. Und es gibt noch so viele Dinge, die ich zu dem Thema noch angucken will. Also ich habe hier diese 12 Seiten. Eine haben wir noch nicht ganz geschafft. Jetzt ist natürlich die Sache, wie machen wir jetzt weiter? Ich würde euch gerne noch die Fragen stellen zu Ellen White und auch heute, was ist in der Kirche los, was ist in den Gemeinden los? Vielleicht können wir das so machen. Dann verabschiede ich aber jetzt erstmal unsere Zuschauer und verweise euch darauf, dass wir am nächsten Donnerstag dann sozusagen einfach weitermachen mit dem zweiten Teil. Wir teilen das einfach jetzt in zwei Teile auf. Der erste Teil war also die biblische Sicht. Darauf kommen wir wahrscheinlich im zweiten Teil auch nochmal. Und der zweite Teil, der beschäftigt sich dann mehr so Fokus Schwester White, Gemeinde heute. Vielleicht können wir noch dazu sagen, wie wir damit umgehen, mit diesen auch Meinungsdifferenzen in der Gemeinde. Das sind also Sachen, die wollte ich euch ganz gerne auch fragen. Das wollen wir dann tun. Also dann vielleicht erstmal bis hier. Das war der erste Teil von dem Thema Vollkommenheit. Und dann in der nächsten Woche am Donnerstag seht ihr dann den zweiten Teil dazu. Wir machen einfach weiter. Also Gottes Segen euch. Und euch beiden vielen Dank, dass wir auch mal weitermachen können.
Gottes Segen.